Der erste Mythos, immer dann, wenn Platon die wahre Lüge organisiert, Pseudos Aletheia, das sagt er selber, die wahre Lüge heißt das, dann erzählt er ein Märchen, einen Mythos, eine Geschichte. Und in dieser Geschichte ist etwas eingebaut, was sich vollständig von der sokratischen Philosophie trennt. Im Mythos bestimmen die Götter oder die Erde die Welt. Der geht immer wieder auf die Naturpsyche zurück und lehnt die Kulturseele ab. Und wenn man auf die Naturpsyche zurückgeht, geht man auf, oder von unserer Theorie aus gesehen, auf einen Zustand zurück, der von Natur gegeben ist. Der Mensch ist also determiniert nach der Naturpsyche. Und das ist vollkommen falsch. Wir sind nicht wie die Tiere. Übrigens, Tiere träumen auch. Das hat man ja auch gemessen an Gehirnströmen, dass die träumt. Aber diese Katze träumt nicht. Die macht sich keine philosophischen Gedanken, sondern die träumt von Cäsar oder sonst was, ja, Lebensmittel. Wir haben kulturelle Träume. Und diese kulturellen Träume gehen auch über die Sexualität hinaus. Das ist übrigens auch Differenz zu Freud. Bei Jung konnte man das schon sehen, gab es eine Diskussion. Der Jung hat von den Archetypen gesprochen. Trotzdem wollte er damit sagen, es gibt im menschlichen Seelenhaushalt Ecken und Wege, in denen wir kulturelle Fragestellungen und Probleme träumen auch. Die Sozialpsychologie hat das verstanden und Erich Fromm sagt dann im Gegensatz zu Freud, die Traumwelt ist auch durchsetzt mit Elementen der Arbeitswelt, der gesellschaftlichen Beziehungen. Wir haben eine Kulturseele, das ist das, was der Sokrates damals schon wusste. Also der erste Mythos von der Geburt der Seele aus dem Munde der Erde ist die Restauration von Delphi. Der zweite Mythos ist die ägyptische Theorie von der ewigen Wiedergeburt, der Kreisbewegung des Kosmos. Das ist die Restauration der Herrschaft des Horus, Pharao Horus. Und der dritte Mythos ist der vom göttlichen Sonnenwagen. Das ist die Übersetzung der Horusfahrt von der Ober- und Unterwelt der Sonne und die Hilfe, die die Sonne gibt. Zuerst kritisiert Platon auf eine hinterhältige Art und Weise seinen Lehrer Sokrates. Der erste Mythos im Phaedros ist also die Restauration Delphis. Was Platon will, ist, dass die Wiederanbetung des Wahnsinns eine Art ist, wo der Mensch Wissen erfindet. Wodurch er Wissen erfindet und diese Art des Glaubens an den Wahnsinn der Erde, der wird dann später bei Nietzsche in dem Dionysos-Kult auftauchen. Das ist die Idee, dass es einen Kult von Wissen gibt, der immer wieder geboren wird und der göttlich vorherbestimmt ist. So wie also die Pythia in Delphi auf ihrem Dreistuhl sitzt und die Dämpfe der Erde einatmet, so atmet sie Wissen ein und Weisheit. Und damit ist die Erfindung von Gesetzen und kreativer Schöpfung natürlich für den Platon erledigt. Er sagt also in diesem Text, den ich jetzt für Sie zusammenfassen darf, sagt er also Folgendes, dass die Pythia in Delphi, wenn sie vom Wahnsinn ergriffen ist, sich mit den Göttern verbinden konnte und in ihrer Verzücktheit, die nicht Besonnenheit ist, Dinge gesagt hat, die die anderen nicht zustande bringen konnten. Und dass es eine Art von gutem Wahnsinn gibt. Guter Wahnsinn heißt, mit der Wendung, er sagt dann, man hätte den Namen Wahnsinn falsch übertragen, wer es richtig übertragen hätte, der hätte von dem R das N vertauscht und hätte die Wahnsagekunst als Wahrsagekunst dargestellt. Also mit diesem Tausch könnte man sehen, wo die Wahrheit herkommt, nämlich aus dem göttlichen Wahnsinn, der die Pythia überfällt und sie dann dazu zwingt, Weissagungen zu machen, aus der Erde. Das heißt, die Natur wird hier in einer Form restauriert oder rehabilitiert, dass das Wissen der Natur das Wissen der Menschen wird. Und das ist ein restaurativer Gedanke, den hätte der Sokrates nie ausgesprochen. Und er sagt dann, ja, aber die Pythia hätte, wenn sie normal geredet hätte, hätte sie nur Unsinn geredet, aber in diesem Wahnsinn hätte sie dieses Göttliche zum Ausdruck gebracht und das hätte dann die wahre Einsicht, als die wahre Einsicht sich erwiesen. Diese Theorie der Geburt des Wissens und des Denkens aus der Natur, aus der Erde, ist die Grundlage für den europäischen Geniekult geworden. Die Menschen, die an die Erde oder an ihre göttliche Inspiration glauben, die glauben, dass sie es schon in sich haben und dass sie die Vermittler der Vorsehung sind. Adolf Hitler ist in dieser Reihe zu nennen, aber Nietzsche vorher. Nietzsche ist vorher derjenige, der sagt, vom göttlichen Wahnsinn ist der Wissende ergriffen und wenn er den göttlichen Wahnsinn Dionysos zum Ausdruck bringt, dann haben wir es mit wahrem Wissen zu tun und dieses wahre Wissen kommt aus der Natur und die Natur ist zuerst die Erde und der Mensch ist dann das erdige Wesen, das in sich etwas hat, was es aus sich hervorbringt und wenn es zu sich selber in der richtigen Art des Rausches geht oder sie gehen in die Drogenwelt, Kokain, Menschen haben Heroin genommen oder Morphium. Im 19. und 20. Jahrhundert haben sehr viele Ärzte den Weg in die Weisheit über Morphium genommen und dann hat man sich Rauschzustände gewünscht und geglaubt, dass man in diesen Rauschzuständen die Weisheit bekommt. Auch die Musik Wagner, der versucht, Rauschzustände der Erlösung musikalisch zu inszenieren, das ist auch eine seiner Thesen gewesen und da hat der Nietzsche übrigens mit gestrickt. Also es gibt für Platon den göttlichen Wahnsinn, der aus der Erde kommt und der in den Menschen schon drin ist, bevor sie überhaupt geboren werden. Und das bedeutet, dass der Mensch als Lernwesen weg ist, dass er verschwunden ist, dass es nur diese erste existenzielle Transformation gibt. Aber die zweite existenzielle Kulturtransformation, die lehnt der Platon ab. Und das ist die metaphysische Sperre. Platon raubt uns also den Zugang sowohl zu der Veränderung unserer Natur als auch zur Veränderung unserer Kultur, weil beides nicht in unserer Macht steht. Das erste steht in der Macht der Natur und das zweite steht in der Macht des Himmels. Und jetzt muss ich einen Zwischenschritt machen, um Ihnen den zweiten platonischen Mythos zu erklären, nämlich die ägyptische Theorie der ewigen Kreisbewegung. Sie wissen ja, dass die Ägypter sich sehr viel mit Kosmologie beschäftigt haben, ja, und dass sie Horoskope erfunden haben. Das Wort Horoskop kommt von Horus, dem Pharao. Was ist das Horoskop? Das Horoskop ist die Vorhersage dessen, was am Himmel ist und in den Sternen. Und von den Sternen der wichtigste ist Sonne und Mond. Und nach diesem Sonne- und Mondzyklus haben die Ägypter gelebt und die alten Völker im Übrigen auch. Das ist auch der erste der Naturchiasmus, den wir hier sehen. Die haben gesagt, der Kosmos bestimmt das menschliche Leben und alles, was kommt, steht schon in den Sternen. Dass Horoskope auf Ägypten zurückgehen, wissen die Leute nicht so recht, aber es ist natürlich das tatsächlich der Fall. Die Ägypter sagten also in diesem Fünfschritt, Das Ganze wird bestimmt durch die Sonne, durch die Fahrt der Sonne. Das Ganze ist also immer die Sonne 1 und die Sonne wird gefahren durch Horus. Mit der Sonnenbarke, die goldene Barke, ist diejenige, mit der der Horus, der Pharao, die himmlische Fahrt macht jeden Tag. Und der problematische Punkt ist der Abend. Am Abend geht ein ägyptisches Wort, was wir übernommen haben, die Sonne unter. Der Sonnenuntergang ist die Stunde des Horus. Dort am Horizont, Horizeien heißt dann griechisch der Halbkreis, das haben die Griechen aus Ägypten übernommen, in diesem Punkt des Halbkreises, in der blauen Stunde, Blue Hour, dort ist die Seele in Aufruhr. Warum? Weil sie sich vor der Nacht fürchtet, vor dem Abstieg in die Dunkelheit. Und das ist die Stunde des Horus. In dem Augenblick muss er seine Riten in Ägypten durchführen. Er muss sich also auf die Nachtfahrt vorbereiten. Und wenn er das tut, dann steigt er auf die Barke, auf die goldene Barke und fährt dann durch die Unterwelt. Also der dritte Punkt ist das Problem, die problematische Abstiegssituation. Das misslingende Leben muss gelingen, wieder durch die Unterwelt zu fahren. 4. Und dann kommt er auf der anderen Seite mit der Sonne wieder hoch. Und der Sonne hat also die Sonne mit seiner goldenen Barke und durch die Unterwelt gefahren und ist dann mit dem Sonnenaufgang, eben der nächste ägyptische Ausdruck, in unserer Kulturtradition ist er wieder da. Und mit jedem Sonnenaufgang hat das ägyptische System sich restauriert und reorganisiert. Und die Menschen haben gesagt, super, es ist die Leistung des Pharaos gewesen, diese Nachtfahrt zustande zu bringen. Und er hat uns gerettet. Gott sei Dank. Haben die das Morgengebet gemacht, haben die Sonne angebetet und gleichzeitig das pharaonische System. Und dann hat es 3.500 Jahre hat's so funktioniert. Bis dann die Griechen kamen und die haben ein anderes Weltbild gehabt und die Erde ist ein Stein und die Sonne ist eine feurige Kugel und so weiter und so fort. Und trotzdem hat übrigens dieses Weltbild über die Polypmäer, über das polypmäische System bis zu Galilei gereicht. Und man hat das dann immer unter der Rettung der Phänomene, wurde das ständig wieder neu rekapituliert, weil man gesagt hat, ja, das ist das doch, wie die Menschen das sehen. Und man muss die Phänomene retten. Und die Erde muss in der Mitte stehen. Die Erde steht ja in dem Fall hier in der Mitte. Und die Sonne kreist um die Erde und der Mond auch kreist um die Erde. Und das ist das, was die Menschen sehen. Das sind die Phänomene. Und wenn man diese Phänomene nicht retten kann, dann geht die Herrschaft zugrunde. Das war schon ägyptisch. Ägypten hat nur existiert, weil dieser Mythos geglaubt wurde. Als der nicht mehr geglaubt wurde, ist Ägypten zusammengebrochen. Theoretisch wurde dann aber trotzdem weitergetragen, auch durch das Christentum und so weiter, bis zu Galilei eben, und dann hat man eine andere Theorie entwickelt. Was also ist dieser zweite Mythos? Der zweite Mythos ist ein Seelenmythos, und der heißt dann in dem Text, jede Seele ist unsterblich. Das geht dann auf die Unsterblichkeit der Seele hin. Denn das stets Bewegte ist unsterblich, was aber andere bewegt und selbst von anderen bewegt wird und also einen Abschnitt der Bewegung hat, hat auch einen Abschnitt des Lebens. Nur also das sich selbst Bewegende, weil es nie sich selbst verlässt, die Sonne nämlich, die verlässt sich nie selbst, die kreist immer, wird auch nie aufhören, bewegt zu sein, sondern auch allem, was sonst bewegt wird, auf der Erde und unter der Erde, ist dieser Quelle Anfang und Bewegung. Und jetzt kommt das Dogma, der Anfang aber ist unentstanden, denn aus dem Anfang muss alles Entstandene entstehen, er selbst, der Anfang nämlich, aber nicht. Also die Sonne und die Ewigkeit ist unentstanden und jetzt geht das alles auf den Kosmos und die Natur. Und das ist der Punkt, wo wir immer aufpassen müssen. Wir müssen also trennen von dem Naturchiasmus, von der ersten existenziellen Transformation und verstehen, dass dieses Modell eine Rückführung ist auf diese kosmische Bewegung. Und die zielt dorthin, die zweite existenzielle Weltbewegung abzuschneiden und zu sagen, alles, was in dir ist und dich bewegt, ist kosmisch bewegt und kosmisch vorherbestimmt. Und das ist die Wiedergeburt dessen, was im Himmel ist und was ständig vom Himmel auf die Erde kommt. Also an der Stelle des Sonnenaufgangs steht Delphi, wo die Weisheit aus der Erde kommt. Die Sonnenfahrt, das ist das, was der Sonnenwagen dann bei Platon ist. Und das ist der Wagen, den der Horus als Seelenschiff, als Barke über den Himmel fährt. An diese Idee der Kreisbewegung, und das heißt bei Platon Anamnesis, Wiedergeburt. Die Theorie der Wiedergeburt ist eine, die sich durch die gesamte platonische Gedankenstruktur zieht. Warum Wiedergeburt? Lange hat man das überhaupt nicht gewusst und hat immer gefragt, naja, Wiedergeburt, was meint er damit eigentlich? Ja, dass die Menschen wiedergeboren werden, ist ja klar. Ja, dass Wissen auch wiedergeboren wird, ist klar. Aber wo kommt bei ihm diese Idee der Wiedergeburt her? Hier kommt sie her, aus Ägypten, aus dieser ägyptischen Tradition des von außen bewegt Werdens. Und wenn ich nur von außen bewegt werde, sind meine inneren Bewegungen nichts wert. Oder wenn sie innere Bewegungen sind, dann sind sie durch Delphi bewegt. Und dann sind sie auch schon vorbestimmt. Und dann ist die Naturpsyche eine vorbestimmte Psyche und wir haben es immer nur mit dem Vergangenen zu tun, was wiedergeboren wird und sind vom Zukünftigen abgeschnitten. Und dieses Abschneiden von der Zukunft und das in den ewigen Kreislauf der Wiederholung hinein gekommen sein, dieses ist die erste mythische Belastung unserer Kultur. Diese Determination. Jetzt macht Platon noch einen Schritt weiter, indem er den Mythos vom Seelenwagen, vom göttlichen Seelenwagen produziert. Der göttliche Seelenwagen ist einer, der hat in Griechenland zwei Herkünfte. Es gibt das Gedicht des Parmenides über den Sonnenwagen, ja, wo also die Sonne Helios von dem Lenker über den Himmel gefahren wird. Und die Sonne, die hat also vier Pferde, also zwei, die schwarz sind und die nach unten ziehen, und zwei, die weiß sind, weißer, die nach oben ziehen. Und dieser Wagenlenker ist natürlich wieder Horus eigentlich. Dieser Wagenlenker, Gott, ist derjenige, der verantwortlich ist für das, was der Mensch dann in seiner Seele tut. Also wenn nach Platon der Mensch in seiner Seele tätig wird, ist es die göttliche Fügung und nicht seine eigene Seelenfahrt. Das ist wichtig an der Stelle. Also das gleichnishafte Bestimmen der Seele ist als eines der Götter, die Rosse und Führer haben, einen Sonnenwagen, er nennt den tatsächlich auch Sonnenwagen, der einen Seelenflug macht durch den Himmel. Und dieser Seelenflug ist derjenige, der das Wesen der Seele am besten zum Ausdruck bringt. Das ist ein Gespann, das geführt wird von einem Führer, der die Rosse führt und die eben edel und ungleich sind, also gut und edel, die einen und die anderen sind eben von schlechter Abstammung und ziehen nach unten. Und die Aufgabe dieses Seelenführers ist es, dass er die Seelenfahrt durch den Himmel organisiert und dass er so den Leib organisiert über den Geist, der durch Zeus in die Seele hineinkommt. Und die Seele würde also ständig diese Umläufe machen und die Aufgabe darin wäre die Aufgabe, Gerechtigkeit zu organisieren, Ungerechtigkeit abzuwenden, das heißt also den weißen Rossen, die nach oben gehen, die Führung zu überlassen und die schwarzen zu hemmen. Aber das, was in uns drin steckt, sind eben diese beiden Elemente, für die wir keine Verantwortung haben, die sind eben nur da. Und er sagt, die Umläufe, die dieses System macht, die gehen nach einer gewissen Zeit, nach tausendjährigen Zeiträumen geht die zu Ende und dann gehen die unterirdischen Zuchtrösser, die werden dann die Überhand bekommen und dann gibt es einen Kampf der Unterirdischen gegen die Oberirdischen und es wird ein Weltenbrand, kommt dann auch noch Katastrophe, das ist ein Wort, das der Platon in unsere Kultur eingeführt hat. Der war also der Meinung mit den Ägyptern, dass nach 36.000 Jahren, genau ein Äon zu Ende ist, und die haben angenommen, dass die Ägypter, dass die Erde um sich selber kreiselt, so, das ist auch tatsächlich richtig, und das ist die Präzision der Äquinoktien, dass die Erde um den eigenen Pol kreiselt, und das tut sie, wissen wir heute, in 27.500 Jahren. Zurück zu unserer Ausgangsfrage. Platon organisiert drei Mythen, in denen oder mit denen wir heute noch zu kämpfen haben. Den Mythos der Geburt der Seele aus dem Munde der Erde, das ist also Delphi, den Mythos von der ewigen Kreisbewegung des Kosmos, das ist die Herrschaft der Sonne und des Horus, und den Mythos vom göttlichen Sonnenwagen, also diese Horusfahrt und damit die Bestimmung der Seele, der menschlichen Seele, als etwas, was in uns ist, wozu wir zu dieser kulturellen Seele keinen Zugang haben. Dieses ist natürlich eine verheerende Erbschaft, weil wir mit diesem platonischen Chiasmus, nämlich die Abschneidung dessen, was unter der Erde und am Himmel ist, als die Abschneidung dessen verstehen müssen, wozu wir keinen Zugang haben. Also wir haben zu der Naturpsyche in ihrer zweifachen Form, in der Form der von der Erde gegebenen Form und in der Form von der vom Himmel gegebenen Inspirationen, keinen korrigierenden, keinen verändernden Zugang, das ist das Schicksal, Tyche. Schicksal ist nicht abwendbar, das ist die Botschaft. Und wenn du dich, und das ist auch die Botschaft des Schicksalsglaubens, wenn du dich diesem Schicksal ergibst, dann bist du auf der richtigen Seite. Das ist das negative Erbe, eine schwere Erbschaft unserer Kultur. Die Vorherbestimmung des Lebens als eines Lebens, was vorher gelebt ist und was immer im Nachhinein nur nachgelebt wird, als eine Struktur, an der man nichts ändern kann. Und dieses Thema wird dann das Grundthema der Determinationslehre, der Vorherbestimmung, für alle zukünftigen Zeiten. In der Religion und auch die andere Hypothek in der Wissenschaft. Weil natürlich nach diesem platonisch-kosmischen ägyptischen System auch die Wissenschaft immer nur etwas nachmachen kann, was die Natur vorgemacht hat. Aber bitte, auch hier ist es so, dass wir mittlerweile schon in die Natur eingreifen und Die Klimakatastrophe, die wir jetzt haben, ist ein Eingriff auch des Menschen aus seiner Zivilisation heraus in die Natur. Es gibt die These, dass die Klimakatastrophe eine Erfindung, eine Verschwörung von irgendwelchen Wissenschaftlern ist oder von einer geheimen Weltregierung. Das ist natürlich Blödsinn. Ja? Aber diese Theorie, auch diese Verschwörungstheorien, bauen alle auf diesen drei platonischen Grundtheorien auf, dass es eine Vorherbestimmung der Welt und des Menschen gibt, die nicht veränderbar ist und die in der Vergangenheit stattgefunden hat. Nein, wir sind in der Welt und wir müssen uns der Erfindung der menschlichen Seele und ihrer Weiterentwicklung stellen, auch ihren Fehlentwicklungen. Und das ist das Problem, dass wir nicht uns verlassen können auf die Natur und nicht uns verlassen können auf den Kosmos, sondern dass wir uns in der Welt auf uns verlassen müssen, auf unsere Erfindungsfähigkeit für das gute Leben. Das ist die sokratische Antwort, das sokratische Werden eben in den Mittelpunkt zu stellen. Der Mensch muss also versuchen, seine Göttlichkeit, das klingt jetzt vielleicht für Sie provokativ, zurückzugewinnen. Aus der Erde und aus dem Himmel und in die Welt. Und in der Welt ist er der Schöpfer seiner selbst. Und dieses Thema, der Schöpfer seiner selbst zu werden, motiviert seit der Aufklärung immer wieder die Philosophie auch und unser Denken. Und wir müssen uns mit dieser geistigen Erbschaft, die eine Hypothek ist, auseinandersetzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.